Herzlich willkommen zu The Wellbeing Code, dem Podcast rund um ganzheitliche Gesundheit, Wohlbefinden und Lebensqualität. Dein Podcast-Host ist Biogena-Geschäftsführerin Julia Hoffmann.
Liebe Community, willkommen zu einer neuen Episode von The Wellbeing Code. Die heutige Folge ist eine besondere und vielleicht eine der ehrlichsten, die wir bisher aufgenommen haben. Wir sprechen heute nicht über einen Nährstoff oder eine Methode, sondern über einen sehr persönlichen Weg, über eine Zeit, in der das Verhältnis zum eigenen Körper zerbrochen ist und über den langen, mutigen Weg zurück zu sich selbst. Bevor wir starten, ein Hinweis. In dieser Folge geht es um das Thema Essstörung. Wenn du dich davon betroffen fühlst, hör so auf dich, wie es dir gerade gut tut und du weißt, dass es Menschen gibt, die dich auf diesem Weg professionell begleiten. Am Ende verlinken wir dir eine Anlaufstelle. Meine heutige Interviewpartnerin teilt ihre Geschichte, weil sie damit anderen Menschen Mut machen möchte. Liebe Willi, so schön und wertvoll, dass du heute bei mir zu Gast bist.
Ganz herzlichen Dank, liebe Julia, dass ich da sein darf. Dann ganz, ganz herzlichen Dank. Das Thema ist mir so wichtig. Beim Kennenlernen haben wir sofort gefunkt.
Ja.
Das wollen wir erzählen. Das, was ich mit dem Buch erreichen möchte, da habe ich ganz offene Tore bei dir gefunden. Du willst es mit uns teilen. Let's get started.
Super, super gerne. Bevor wir in deine persönliche Geschichte eintauchen, Willi, wer bist du heute, wenn du dich einem Menschen vorstellst, der dich noch gar nicht kennt?
Also nachdem die Podcast-Folge ja auch angekündigt ist, beginne ich mit dem, was ich nicht bin. Weil es ohnehin die schwierigste Frage ist für mich heute im ganzen Podcast, wer ich bin, weil ich so vielschichtig unterwegs bin. Ich bin auf gar keinen Fall eine Expertin für Essstörungen. Ich bin keine Expertin für Mental Health, obwohl ich mich sehr stark dafür eingesetzt habe und immer noch einsetze. Ich bin auch kein Life Coach. Ich gebe keinen Ratschlag. Mit mir macht man keine neuen Schritte zum Glück. Ich bin Autorin. Ich schreibe seit 30 Jahren. Bin ich als Autorin unterwegs. Ich kreiere Welten. Ich schreibe Geschichten. Ich wollte immer sagen, ich bin Künstlerin. Und dann hat ein ganz lieber Freund zu mir gesagt, aber Willi, das bist du nicht, Schatzi. Und ich gesagt, wieso denn nicht? Ich bin nur Künstlerin. Sagt, nein, Künstlerin ist eine Bildhauerin oder jemand, der malt. Aber im Herzen bezeichne ich mich als Künstlerin. Ich kreiere Welten. Ich erzähle Geschichten. Gott sei Dank gibt es ein schönes Wort dafür. Heute sagt man dazu, I'm a Storyteller. Ich bin als Drehbuchautorin unterwegs. Ich liebe Geschichten zu erzählen. Und da kommen wir auch auf dieses Buch, weil eine Geschichte nicht erklärt, eine Geschichte belehrt dich nicht. Eine gute Geschichte macht einen Raum auf. Einen Raum für den Betrachter, für die Leserin einzutreten, sich mit der oder dem Helden zu identifizieren, Mut zu finden, eigene Ängste nochmal in der Geschichte konfrontieren. Und eine gute Geschichte macht den Raum auch für Veränderung. Und daher habe ich dieses Buch geschrieben.
Und da schauen wir jetzt genau näher hin und ich freue mich jetzt schon drauf, Willi. Die Folge ist sehr persönlich. Was hat dich bewogen, diese Geschichte so offen mit uns und mit der Community auch zu teilen?
Ja, das war wirklich persönlich. Ich sag's dir, vor 5 oder 6 Jahren, als ich aufgerufen wurde, um dieses Buch nochmal zu schreiben, hat sich alles in mir gewehrt. Also kurz zurückzugehen, ich bin mit 23 Jahren nach New York gegangen, habe als freie Journalistin begonnen, habe zu schreiben begonnen und habe damals, hatte ja eine brutale 12-jährige Essstörung hinter mir oder war mittendrin. Bulimie, Magersucht und das in den 80er Jahren in Österreich, hat niemand gewusst, was das ist, Mädel, das wird schon irgendwie. Und für mich war das irgendwie nie in Aussicht. Ich habe nur gewusst, das ist eine Katastrophe, eine Hölle, die ich durchgehe. Und als ich dann ich habe dann zu schreiben begonnen in New York, ich habe dann auch ganz, ganz tolle Therapieansätze gehabt. Und wie es sein wollte, meine erste Geschichte, meine erste Welt, die ich da kreiere als junge Autorin, wird ein Bestseller.
Boah.
Ich habe über 40.000, 50.000 Bücher verkauft, kommt immer darauf an, wie man es zählt, aber damals war das ein großer Schritt und ein Pseudonym. Und Julia, ich habe 25 Jahre den Deckel zugemacht. Ich habe 20 Jahre mein Buch nicht gelesen, weil ich gesagt habe, enough is enough, ich fange ein neues Leben an, mir geht's jetzt gut. Ja, und dann kam der Lockdown. dann kamen diese Jahre oder die ersten Monate, als die Medien in Österreich propagiert haben, unseren Jugendlichen geht so schlecht wie nie. Mental Health im Lockdown ist eine Katastrophe. Und dann kamen die Anrufe von meinen wirklich liebsten Freundinnen, deren Töchter als Teenager im Todesbett gelegen sind mit Magersucht. Willi, Willi, du musst was tun. Und ich so, naja, also ich habe Kontakte zur Presse, könnte man einen Artikel schreiben. Nein, Willi, du musst was tun. Ich liege neben meiner Tochter. Wenn ich nicht in der Nacht neben ihr liege, stirbt sie. Weiß ich nicht, ob sie noch atmet. Und immer noch habe ich gedacht, nein, das Kapitel mache ich nicht auf. Und dann kam noch meine Freundin, eine sehr gute Freundin, die kommt dann auf mich zu und sagt, Willi, du kennst mich jetzt seit 10 Jahren, ich muss dir was sagen. Okay, ich bin seit 18 Jahren schwer bulimisch, habe Alkoholthema und ich nehme auch noch Tabletten. Du musst mich heilen. Ich sage, erstens, ich war im Schock. Und dann habe ich wirklich das gemacht, wie ich es auch im Buch beschreibe. Ich habe tatsächlich die Ausgabe, eine der wenigen Ausgaben genommen von meinen Büchern, bin am Dachboden bei uns zu Hause rauf, habe es gelesen. Ein paar Stunden später habe ich den Deckel zugemacht und habe gesagt, um Gottes Willen hat die Frau das überlebt. Aber dass ich das war, dass ich das mal war. Und das war so mehr oder weniger wirklich der Groschen, der dann gefallen ist und gesagt, wenn ich eine Tochter hätte, ich würde alles unternehmen. Weil es ja immer noch 30 Jahre, 20 Jahre danach immer noch so ist, naja, die Zahlen der Essstörungen explodieren, es ist tragisch. Es ist schon schlimm. Aber niemand spricht davon, was für eine Katastrophe das ist. Eine Essstörung, eine Bulimie, eine Magersucht, das ist nicht so irgendwie so ein... Du, das wird schon, wenn du heiratest, ist weg. Oder geht du nicht so. Oder ja, es war für mich dann der Beginn. Ich habe mich hingesetzt, ein Jahr lang dieses Buch geschrieben. Und was für mich, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe, was das Heilende an mir war, was ich auch dann in diesem Titel wiederfinde, ist, dass ich mich einer 20 Jahre langen Scham gestellt habe. Ich habe mich 20 Jahre lang geniert. Ich habe nie gesagt, was für ein Buch ich geschrieben habe. Wenn die Leute gesagt haben, was hast denn du für Bücher geschrieben? Nee, ja, so. Was, ja, also hast du mal einen Bestseller geschrieben? Ich dachte, ja. Na, von was hat's denn gehandelt? Naja, so Frauenthema halt, ja. Und als ich mich da hingesetzt habe und dachte, na, was schreibst du überhaupt? Also erstens mal, wie ich es auch im Buch beschreibe, ich kann nicht die 7 Schritte zum Glück, die University for Eating Disorder aufziehen. Bin ich nicht. Ich bin Autorin. Und mir ist nur das übergeblieben, was ich weiß, was ich wirklich kann. Eine gute Geschichte erzählen. Und in dieser guten Geschichte haben sich bisher schon viele Frauen gefunden, die mir gesagt haben, Willi, oh, dass du so ehrlich bist. Naja, es bleibt einem ja gar nichts anderes über. Also, das ist so. Und irgendwer muss einmal erzählen, eine Essstörung ist eine Hölle. Es hat eine einzige Frau in meinem Leben gegeben, Julia, wirklich eine einzige Frau, ich bin ihr ewig dankbar, ist eine Journalistin, die, als sie erfahren hat, dass ich auch einmal eine Essstörung hatte, gesagt hat, Willi, du, das tut mir so leid, dass du das gehabt hast. Und ich habe mir gedacht, boah, das gibt es also doch Menschen, die das verstehen.
Mitgefühl.
Ja, nämlich, das ist ein Wahnsinn. Und es ist verrückt, es ist erschütternd. Ich bin immer noch im Schock, dass unsere Medien, das Mainstream immer noch davon ausgeht, ja, das ist schlimm. Ja, das ist schlimm. Aber... wie gesagt, ich will auch gar nicht mit Zahlen auftauchen hier, weil ich bin keine Expertin und die Zahlen stimmen ohnehin nicht. Die Dunkelziffer ist unfassbar groß. Frauen, Männer, immer mehr Männer mit Essstörung. Und es ist nicht nur die Magersucht, es ist nicht nur die Bulimie. Es ist auch nicht nur die Orthorexie oder die Fettsucht, ja, wenn man Unmengen essen muss. Es gibt ja so viele Mischformen.
Ja.
Und das ist mir, mit diesem Buch habe ich eben, wie gesagt, eine gute Geschichte wollte ich erzählen, mein Medium, das ich beherrsche. Und das ist das Resultat.
Willi, was verbindest du denn für dich ganz persönlich mit dem Thema Wellbeing und warum ist das für dein Buch auch ein sehr guter Rahmen gewesen?
Das Thema Wellbeing, das ist ein ganz schwerer Begriff für mich, weil ich, wenn ich das Wort höre, gehe ich sofort mit dem Verstand rein. Mhm. Aber jeder, der das Buch gelesen hat, weiß ja, dass in der Zwischenzeit ich Gott sei Dank auch älter geworden bin und nicht mehr so Themen mit dem Verstand her angehe und sage, ich muss was erklären. Ich habe schon einmal gesagt, das Thema Wellbeing würde ich am liebsten mal mit einem ganzen Drehbuch erklären, weil ich schreibe gern wieder eine Geschichte drüber. Aber um es irgendwie kurz zu fassen, Thema Wellbeing heißt, dass ich wirklich sagen kann, ich bin in mir zu Hause. Mhm. Ich bin nicht mehr der Druck, der in mir oder auf mir so liegt, perfekt zu sein, das zu leisten und so weiter, so auszuschauen, so nicht auszuschauen. Wellbeing ist dieses Wissen, ich bin zutiefst geliebt.
Schön.
Nicht nur von meinen Liebsten in meinem Leben, auch, ja, auch jeder, der das Buch liest, das ist ein ganz großes Kapitel ja auch da drinnen, diese Reise zu einer Quelle, zu einer Ebene, die sich außerhalb unseres Verstandes abspielt. Ich nenne es Jesus. Mhm. Für mich gibt es keinen anderen Namen. Jeder hat einen anderen Namen dazu. Da gibt es eine Liebe, die uns trägt, die uns nährt. Und mit Wellbeing verbinde ich auch ganz, ganz weltliche Dinge wie meine täglichen Übungen machen, meine Nahrungsergänzungsmittel nehmen, die ich nehmen möchte. Ich möchte weiterhin gut ausschauen in meinem Alter, in meinem Leben, da wo ich jetzt stehe. Ich möchte wissen, welche Creme mir gut tut, welche Themen im Longevity mich betreffen. Also es hat eine, Wellbeing ist wirklich ein Gesamtbegriff, ein Gesamtkunstwerk im Grunde. Es ist ein Gesamtkunstwerk. Mhm.
Also ein sehr vielschichtiger Zugang und damit auch ein sehr vielschichtiger Rahmen für dein Buch.
Ja.
Ich möchte mit dir nur ein paar Schritte zurück in deine Vergangenheit gehen und dann schauen wir auch wirklich nach vorne. Mhm. Vielleicht magst du uns mit an den Anfang nehmen zu deiner Geschichte. Wann hast du denn zum ersten Mal gespürt, dass sich das Verhältnis zu dir selbst und zu deinem Körper geändert hat?
Das kann ich nicht beantworten, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich war wie eine von Millionen von Teenagern damals und heute, die einfach irgendwann einmal gesagt hat, aha, jetzt bin ich ein bisschen bummelig, jetzt sollte ich ein bisschen abnehmen, der ganz klassische Druck. Und noch einmal, das ist ja evolutionsgeschichtlich in uns Frauen angelegt. Wir schauen nach draußen, wie muss ich ausschauen. Das ist evolutionsgeschichtlich, kann ich nicht ändern. Ich will nie die Gesellschaft oder irgendwen blamen, also dafür verantwortlich machen. Und ich war in einem Sportgymnasium, ich habe ganz klassisch das gemacht, was alle jungen Mädchen machen, so ein bisschen mit Diäten herumprobiert. Die Diäten wurden immer schlimmer und stärker angeschraubt, sprich immer radikaler. Und dann wissen wir heute mit dem heutigen Wissensstandpunkt, wenn du mit Diäten im Hirn herumschraubst, da machst du ganz, ganz viel, also da stellst du Weichen ganz schnell in eine Sucht hinein. Magersucht, Bulimie, Erbrechen, Fresssucht, egal wie es heißt. Ich war in den ersten Jahren, mit 12 Jahren, glaube ich, habe ich meine erste große, krasse Joghurt-Diät gemacht. Alles in den 80er Jahren. War dann auch schon in einem Sportgymnasium, habe sehr viel Sport, Leistungssport auch gemacht. Und über ein paar Jahre war ich so irgendwo zwischen Magersucht und nur Diätsucht. Und dann habe ich mit meinen 16 Jahren das sogenannte Erbrechen erfunden. Ich hatte jahrelang keine Ahnung, dass das Millionen von anderen Frauen vor mir schon gemacht haben, dass es einen Namen hat. Ich habe definitiv bald mitbekommen, es war ganz schwerwiegend pervers in mir. Also in meinem kindlichen Verständnis. Verständnis. Und Gott sei Dank, ich bin dann relativ schnell nach New York gekommen, also nach meinem Studium, Wirtschaftsuniversität besucht in Wien. Das war so ein Auf und Ab, ein furchtbares Eintauchen aus der Bulimie rein und raus. Gott sei Dank, lieber Gott, danke, hatte nie Schlaftabletten, hatte nie größere Themen mit Alkohol oder anderen Suchtmitteln. Und dann, ich hatte nie diesen einen Wendepunkt, also dass ich jetzt weiß nicht, mit einem Herzinfarkt am Bahnhof gelegen bin. Ich bin einmal am Bahnhof vom Zug runtergefallen beim Aussteigen, weil ich so dehydriert war und einfach, aber ja, welches Mädel in der Pubertät wird nicht bald einmal ohnmächtig? Das war noch nicht so alarmierend. Ich hatte leider und Gott sei Dank das Riesenglück, mein Körper, meine Zähne waren immer perfekt. Mhm. Ich habe alle noch meine eigenen Zähne drinnen. Viele Bulimikerinnen verlieren sie im ersten, zweiten Lebensjahr, im ersten, zweiten Krankheitsstadium. Wie gesagt, das war kein Moment, wo ich sagen kann, an dem Tag war das so. Das war so schleichend. Ich wurde immer perverser vor mir selbst.
Immer kritischer auch und disziplinierter.
Verzweifelter. Verzweifelter, weil ich musste ja, also als Bulimikerin ganz speziell, du musst ja dieses Doppelleben geheim halten, weil es zu krass ist. Es ist so krass. Du weißt komplett, es ist crazy, dass du jetzt die Geburtstagstorte deiner Schwester in der Nacht killst und die in der Toilette landet. Eben nichts in dir kann es stoppen. Also Gott sei Dank, heute gibt es Experten wie euch, wie andere Experten, die wirklich sagen können, wenn du im Hirn und im Darmbiom diese Imbalance hast, dann bist du Opfer deiner inneren Prozesse.
Ja. Und vielleicht blöd gefragt, aber
gibt keine blöde Frage.
Wie war diese Zeit für dich? Was ist damals, so wenn du es jetzt für dich, wenn du nach Erklärungen suchst, was ist da in dir passiert, jenseits dessen, was andere auch von außen sehen konnten?
Es ist so dunkel, dass ich nicht mehr reingehen will.
Ja.
Gott sei Dank habe ich eben dann, ich war mit 23 in New York, relativ schnell eine Top-Expertin kennengelernt. Keine auf Essstörung spezialisierte Expertin, sondern damals, das nennt man heute Mindset. Im Grunde war sie eine Mindset-Expertin, hat anderen Namen gehabt damals. Die hat mir gesagt, oh Darling, also Schatzi, das ist ja alles okay mit dir. Weißt du, du bist ja nur süchtig. Wie andere auf Kokain süchtig sind, bist du auf Essen süchtig. Julia, das war der kritische Moment, wo ich endlich, das war so, so habe ich es noch nie gesehen. Ich habe immer gedacht, meine Kindheitstraumen, meine, frag mich, meine egoistisch angelegte Persönlichkeit, weil ich habe jahrelang nichts anderes gekannt, als ein bulimisches Konstrukt aufrechtzuhalten. Und das war der Moment auch, wo es wirklich relativ rasch, schnell, Schritt auf Schritt in eine sehr, sehr solide Richtung gegangen ist, wo ich lernen durfte, Gedanken beobachten. Das, was man heute Mindfulness nennt. Ja? Also wo ich mich auch ausbilden habe lassen. Jeder, der mich googelt oder so, wird auch sehen, ich bin ausgebildete Achtsamkeitstrainerin. Und jeder, der mein Buch liest, weiß, das war einer meiner ganz großen Schlüssel, wo ich endlich erkennen konnte, ich kann Abstand aufbauen zu diesem Suchtgedanken, zu diesem Pizza, Eiscreme, Cola zum Eincremen dann und dann aber lächeln, dass niemand mitkriegt. Und das waren wirklich langsame Schritte, aber ich weiß, dieses achtsame Beobachten, dieses achtsame sich mit sich selbst auseinandersetzen, Pausen einlegen, sagt man dazu, das ist so einfach. Ja. Aber das waren so diese Schritte raus.
Und bevor du diese Mindfulness-Trainerin, wie wir sie jetzt nennen, kennengelernt hast, gab es da etwas, das in dir genährt hat, dieses Verhalten und ja einfach diesen Lifestyle, den du da über Jahre aufrechterhalten hast?
Du meinst, wer dieses Monster am Leben erhalten hat?
Ja.
Das ist die ganz spannende Frage, die könnt ihr besser beantworten. Wir wissen ja wirklich, dass wir Bakterien im Magen haben, im Darm, auch im Magen, die uns steuern. Und ich bin ja auch wirklich deswegen so dankbar, dass ich in diesem Hause heute das sagen kann. Ich bin so dankbar, dass wir diese Message rausbringen, weil ich kann es nicht beweisen, dass ich mir sicher 20 Jahre meines Lebens ersparen hätte können, die dann danach noch gekommen sind, also mit der Krankheit und dann so etwa 10 Jahre danach, hat mir damals jemand was erzählt von Omega-3?
Nein,
das hat es nicht gegeben. Gerade mal so die ersten, wirklich diese Hardcore-Fitness-Shakes haben sie damals geheißen, hat es gegeben. Aber ja, das hat mich, also da war ein absoluter, ein biochemischer Prozess in meinem ganzen Körper außer Rand und Band. Mhm. Heute, ich gehe jetzt wirklich, ich greife jetzt da schon ins Buch rein. Wenn dich jemand fragt, wie kommt man da wirklich raus? In unserer sehr therapieverliebten Landschaft hier in Österreich ganz speziell, möchte ich wirklich den dringenden Appell an alle Mütter, an alle Betroffenen, an alle Experten, die auch zuhören, Lehrer, so viele Lehrer sind auch verzweifelt, weil die Kinder so, die Schüler so betroffen sind, sagen, das ist vergleichbar wie mit einem Haus, das im Brand steht. Wenn ein Haus im Brand steht, stehen die Feuerwehrmänner nicht herum und sagen, du, wir haben den gelegt, den Brand. Es könnte der Blitz gewesen sein. Glaubst du? Nein, ich glaube, die haben zündelt. Das Haus steht in Feuer. Und in dem Fall ist der Körper on fire. Mhm. Und das setzt du an. Mhm. Am Körper mit einer Vollblutanalyse. Ja. Du musst wissen, jeder Körper ist unterschiedlich. Das wisst ihr so gut. Dann kannst du mal schauen, was, wo ist am akuter, wahrscheinlich durch die Bank kann man sagen, Omega-3, dann die ganzen Magnesium, Kalium, du verlierst ja so viel Kalium über die Magensäure und so weiter und so fort. Da gibt es Expertinnen, die sind auch im Buch angeführt, ganz, ganz speziell vom Linzer Biogener Diagnosezentrum Dr. Silvia Zeilinger, die das auch sehr, sehr schön im Buch auch anführt. Du setzt dich mit einem Arzt, mit einem Therapeuten hin und sagst, was ist jetzt, jetzt am Körper zu tun? Und dann kommen die ganzen anderen Ebenen. Dann kommt die emotionale Ebene, die Traumatherapie. Mhm. Weil man ist ja, das darf man nie unterschätzen, ja, es mag wie in einem Trauma vielleicht angefangen haben. Ja, oft sind es die traumatischen Ereignisse. Dass man so eine Out-of-Body-Experience hat, wo man sich als Kind, als Mädchen so gern vom Körper, von der werdenden Sexualität distanziert und sagt, nee, das kontrolliere ich jetzt einmal mit einer Diät. Aber das kommt auch dann dazu. Mhm. Und das dauert, das wird seine Zeit dauern. Ich hatte dann in New York in dieser Therapie mit der Paula endlich mal dieses Gefühl, wow. Ich konnte dieses Monster stoppen. Aber was mir so gefehlt hat, waren diese ganzen Erkenntnisse. Ich bin ja dann ein halbes Jahr, Jahr später in die nächste Katastrophe geschlittert, was ich im Buch beschreibe, das waren die Panikattacken. Weil der Körper, der war happy. Ich war happy, ich war frisch verliebt. Ich habe meinen damals dann späteren Mann auch kennengelernt. I was so happy, I was carried by, ich war von Glückshormonen getragen. Aber es hat ja dann wirklich etwas angefangen, was ich auch jahrelang niemandem erzählt habe, Panikattacken. Und das können wir heute viel, viel besser und effizienter steuern.
Ja, und sehr ganzheitlich in der Herangehensweise mit Unterstützung von Expertinnen und Experten. Willi, eine Frage, die sicherlich jetzt alle sehr beschäftigt, vor allen Dingen, wenn sie im Umfeld von einer Betroffenen, einem Betroffenen sind. Hat das bei dir jemand gespürt, der dir sehr nahe war?
Ja.
Hat es jemand vermutet? Gab es da Ansätze?
Natürlich haben es meine Eltern gespürt und in den ersten Jahren, wir haben ja in einer Wohnung gewohnt, dass heute noch einmal ein großes Danke an meine Eltern, dass sie diese Horrorjahre auch durchgegangen sind mit mir. Ja, du spürst das. Willst du, dass ich dann auch gleich sage, was ich dringend jeden Betroffenen mitgeben möchte?
Das wäre meine nächste Frage.
Von mir als ehemalige Betroffene, Liebe, Liebe, Liebe mitgeben. Mhm. Schatzi, ich verstehe dich. Ganz wichtig wird auch nachher im Nachspann ja auch angeführt, da gibt es ein paar tolle Experten, die Andrea Amann in der Schweiz ist die Expertin, wo ich Leute hinschicke, die macht super Programme auch für Betroffene. Mhm. Die Ärztin, wie gesagt, eine Ärztin aufsuchen, die sind gut geschult, die haben Erfahrung damit. Aber wenn du jemanden kennst, der damit, und es sind ja nicht nur Mädchen, so viele erwachsene Frauen, Männer, ich kenne einen absolut erfolgreichen Wirtschaftsanwalt in Wien, der ist voll bulimisch. Ich sage, das gibt's nicht. Du bist also ein erwachsener, gestandener Mann mit Anzug und Gerichtssaal und Klienten, die wirklich was hergeben. Und ich sagte, ja, dir kann ich sagen, du weißt, wie es ist. Du dreimal in der Früh frühstücken. Einmal fürs Hirn, für die Sucht, dann das zweite Mal in der Hoffnung, dass es doch drinnen bleibt und das dritte Mal, wenn alles wieder draußen ist, dass ich mal den Tag starten kann. Es gibt, also das ist wirklich, Essstörungen unter Männern sind enorm im Zunehmen, auch durch natürlich dieser enorme Körperkult, der jetzt bei uns gerade, ja, der die Männer enorm erfasst. Und die schrauben ja auch mit Diäten am Körper rum. Mhm. Und das ist dieser dringende Appell. Mhm. Der dringende Appell. Überlegt euch, was ihr macht mit so einer einfachen Diät, so Ananas-Diät und so weiter. Es ist die ausgewogene Ernährung. Mhm. Wie es ihr so schön weitergebt, Mikronährstoffexperten. Da gibt es eine Ausbildung dazu, weil das so komplex ist.
Ja. Den Biogener Mikronährstoffcoach von der Biogener Academy.
Ja.
Genau.
Ja.
Also Makro- und Mikronährstoffe. Einer unserer sehr geschätzten Professoren spricht von artgerechter Ernährung, artgerechtem Leben. Das finde ich sehr schön, weil da auch der Genuss mit dazukommt und auch eine Rolle spielen darf. Und die Freude auch am Essen.
Ja.
Willi, du hast uns gerade ein wenig skizziert, wie du Paula kennengelernt hast und wie sie das für dich, wenn ich es übersetzen darf, in eine Art Ratio auch übersetzt hat, die du greifen konntest.
Ja.
Und wo es dir dann auch stärker bewusst geworden ist. Was hast du denn auf deinem Weg dann über Heilung gelernt, das du davor noch nicht gewusst hattest?
Ja, das war, danke, dass du das ansprichst, da findet sich auch der Titel wieder Soulful Healing drinnen. Also was ich auf jeden Fall dann lernen durfte, ich musste ja dann meine Panikattacken irgendwie einordnen lernen, war, dass ich wirklich lernen durfte, es gibt nicht die Krankheit, es gibt nicht die Bulimie, es gibt nicht die Essstörung.
Keine Schublade.
Nein, gibt es nicht. So viele Mischformen. Die eine geht viermal am Tag erbrechen, die andere einmal in der Woche. Ja, ist schon ein gestörtes Verhältnis. Da vielleicht einmal, ja, wollen wir nicht reingehen. Und es gibt nicht die Therapie, es gibt nicht die Heilung, schon gar nicht. Und schon gar nicht gibt es die Heilung, so wie es wir so verstehen. So die Heilung, die dann da draußen, da ist. Heilung ist, kommt im Englischen so schön aus dem Wort Wholeness, Ganzheit. Wir sind immer heil, wir sind immer ganz, wir sind ganze Seelen, die hier geboren sind, die hier inkarniert sind, die hier eine Erfahrungsebene haben, hier. Heilung ist nicht linear, dann mache ich die 7 Schritte, dann mache ich meine Therapie, dann mache ich meine Mikronährstoffe, die nehme ich in der Früh und dann da draußen ist die Heilung. Und Heilung habe ich dann eben wirklich erfahren, so wie es wir verstehen und wie ich es auch im Buch beschreibe. Leider bin ich dann auch, und deswegen beschreibe ich es auch, bitte erspart euch meine Irrwege, ich bin ja dann auch in diese Toxic Positivity reingekommen. Also die Kraft der Manifestation, Self-Empowerment, Self-Leadership. Bin dann irgendwann einmal draufgekommen, Julia, was, wenn genau dieses Selbst das größte Hindernis zu meiner Heilung ist. Das Selbst ist mein Pilot des Gesamtkonstrukts, Willi, ich hier. Der ist das Selbst, das Ego. Das bringt mich aber nicht ans Ziel, weil ich kann nicht dauernd am Self herumschrauben. Was, wenn Heilung dann ist, wenn ich mich einen Schritt zurücknehme und sage, ich erinnere mich, dass ich ganz bin. Dass ich heil bin. Heilung ist für mich heute, nach all meinen Irrwegen, die Erinnerung, dass ich immer schon ganz war, auch jeden Tag ganz sein kann. Da gibt es ein paar so Übungen. Und ja, ich bin geheilt, aber Heilung, ganz sein, ist nur eine Flughöhe. Das kann ich nicht täglich halten. Ich kann ich weiß, immer wieder baue ich mich auf, ja, es ist alles gut, ich bin hier, ich bin ganz, aber ich gehe ja dann wieder hier horizontal ins Leben hinein. Dann werde ich kritisiert, dann werde ich ausgebessert, dann muss ich wieder was Besseres nachliefern, dann whatever. Also das Leben ist ja in Höhen und Tiefen. Und diese Flughöhe kann ich durch Meditation halten. Durchs Gebet, mein ganz persönliches Gebet. Bitte alle, findet euer persönliches Gebet. Meditation ist nur der erste Schritt zum Gebet, sage ich immer. Das kann man auch nicht weitergeben. Man kann auch Meditation nicht weitergeben. Man kann nur Impulse geben. In meinem Buch schreibe ich ja eben auch, gebe ich immer wieder auch Hinweise darauf. Ja, ich habe eine Meditations-Website gegründet, My Little Meditation, wo ich einfach sage, du, das hat mir geholfen. Mhm. Vielleicht hilft es auch für dich.
Als Option.
Genau. Und Heilung ist nicht das Lineare, da, sondern das ist circular, dieses allumfassende Jetzt, nur jetzt.
Was war denn für dich das Schwerste auf deinem Weg und vielleicht rückblickend auch der größte Hebel?
Das ist, fangen wir mal mit dem Ersten an, mit dem Schwersten. Mhm. Ich weiß nicht, ob es ein Hebel war, aber das Schwerste war eben dann vor 5 Jahren, die Scham überwinden und sagen,
ich spreche jetzt darüber, ich teile meine Geschichte.
Ich teile meine Geschichte und so war's.
Gehe wieder ein bisschen auch zurück in meine Vergangenheit.
Das war... Es ist interessant, dass du sagst, der Hebel. Ja, es war tatsächlich der Hebel. Weil es ist so eine Kalenderweisheit. Das, was du am meisten versuchst zu unterdrücken, hat am meisten Kraft und will raus. Und das, was ich am meisten versucht habe zu unterdrücken, ist, ja, nein, da muss ich schon eine Autorin sein. Ich muss schon das Bild der Autorin halten. Und wenn die Leute wüssten, wie pervers ich da mal tatsächlich wirklich war oder wie halt das ist, wenn du das beschreibst. Mhm. Das habe ich dann tatsächlich so erlebt, wenn es jetzt heute jemand wissen will, alles habe ich eh nicht ins Buch reingeschrieben. Ich schreibe dann übrigens, ist auch so interessant, das ist ja nur die Geschichte meiner letzten 20 Jahre, 30 Jahre, weiß nicht, wie man es sehen will, im Hinblick auf eine Essstörung und meiner Heilung und meiner Reise zu dem, dass ich sagen kann, ich bin jetzt international tätige Drehbuchautorin, arbeite mit internationalen Filmproduzenten an der Verfilmung meines Romans. Wir machen gerade eine mehrteilige Fernsehserie draus. Ich stehe mitten im Leben als Autorin, die damit nichts mehr zu tun hat. Und als ich da eben begonnen habe, darüber zu sprechen, hat das Leben so eine Fahrt aufgenommen. Es war so wie, nur jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt ist draußen, okay, ich war so beschäftigt, viel da immer noch im Außen zu halten, wie die Außenwirkung kontrollieren. Eines wissen wir in Zeiten von sozialen Medien, you can't control the narrative. You can't. Du kannst nur die Richtung vorgeben und täglich dann dich ins Feld stellen. Mhm.
Du hast schon sehr viel darüber gesprochen, was Heilung für dich bedeutet. Jetzt heißt dein Buch auch explizit Soulful Healing. Magst du uns dann ein, zwei Sätzen abholen, was für dich Soulful Healing bedeutet?
Das Zurückerinnern, wie ich es vorher gesagt habe, wir alle haben eine Seele, wir alle kommen aus einer wunderbaren Quelle. Für mich war die Heilung nicht abgeschlossen, als ich meine Kindheitstraumen mehr oder weniger eingeordnet habe, meinen Körper in Balance gebracht habe. Die Jane Fonda, die 38 Jahre Bulimie hatte, stell dir vor, diese Schauspielerin, diese tolle Frau, die 38 Jahre Bulimie. Ich weiß nicht, wie man sowas überlebt. Und sie hat es wirklich hardcore. Sie hat dann selbst auch einmal gesagt, bei einer Heilung, es geht immer wieder darum, also Bulimia ist die Suche nach Spirit. Da gibt es diese Ebene, die wir dann irgendwann einmal wieder entdecken. Ich war in meiner Jugend auch, ich hatte gute Beziehung zu einer Quelle sozusagen, konnte das Weltbild meiner Eltern nicht annehmen, habe mir dann meine eigene Quelle erarbeitet, den Zugang zu einer Dimension, die mich täglich nährt, die mich täglich liebt, mit der ich im Kontakt stehe, die ich, wie gesagt, Jesus nenne, Mutter Gottes Maria. Die Maria ist immer bei mir mit dabei, hier in meinem Armband eingeflochten. Das ist das, wenn diese Ebenen, das ist für mich Soulful Healing. Das ist dieses Es ist so allumfassend und ganz werden wir, wenn wir uns mit der Quelle wieder zurückverbinden.
Mhm. Willi, wie ist deine Beziehung zu deinem Körper, zu dir selbst, hier und heute?
Ganz, ich kann es nicht beantworten, Julia. Ich habe eine Beziehung zu meinem Körper. Ich frage mich nicht mehr, was ist meine Beziehung zum Körper? Ich weiß, dass ich eine Beziehung habe. Ich weiß, dass mein Körper sehr viel aufzeigt. Sehr, sehr schnell zeigt mir mein Körper auf. Auch im emotionalen Bereich. Ich reagiere ganz schnell auf der körperlichen Ebene, wenn ich emotional irgendwo unter Druck bin, wenn ich was spüre, was nicht mir gehört. Ich habe eben so eine Beziehung, dass ich mich nicht hinterfrage. Also es ist, wie gesagt, als ich vor 5 Jahren mein erstes Buch gelesen habe, ich habe mir gedacht, wer ist diese Frau? Hat die Frau das überlebt? Das ist so weit weg. Mhm. Es ist so weit weg. Mhm. Und das ist auch das, was wir mitgeben wollen, den Betroffenen. Sollte sich da draußen jemand angesprochen fühlen? Du findest deinen Weg, Schritt für Schritt. Mhm. Wenn die eine sagt, sie braucht 5 Jahre, die andere sagt, habe ich in einer Nacht alles hinter mir, habe es abgeändert. Jeder hat seinen Weg, du wirst deinen Weg finden. Ein ganz, ganz tolles Leben wartet auf dich da draußen. Also, ich glaube, wie gesagt, das kann ich mit dieser Frage, mit der gleichen Antwort beantworten. Es ist eine Flughöhenfrage. Manchmal bin ich oben, manchmal unten. Aber grundsätzlich, ich liebe meinen Körper. Danke, dass du mir immer wieder aufzeigst, was ich zu viel, zu wenig mache und ich, ja.
Das klingt nach starker Verbundenheit, wenn ich das von außen so spiegeln darf.
Interessant, dass ich so stark verbunden bin, dass ich gar nicht mehr sage, Schatzi, wie geht's da? Weil einfach, okay, danke, ja, weil schön, schönes Kompliment. Ja. Danke.
Willi, du hast vorhin schon gesagt, dir ist die Meditation und auch das Gebet sehr, sehr wichtig geworden. Welche weiteren Routinen für dich, für deine Gesundheit, für dein Wellbeing sind für dich mittlerweile unverhandelbar?
Das sage ich, würde ich in jedem Podcast sagen, eine weitere Routine in der Früh aufwachen, meine kurzen Mindfulness-Übungen machen, wache auf, ich bin hier, ich erkenne, dass ich erkenne, ist mein Spruch, mit dem ich mich aktiviere, diesen inneren Beobachter aktiviere, sobald wie möglich. Ja, das Gebet, das Ganze fließt dann aber in den Tag ein. Ich habe da keine Routine mehr. Und einmal in der Früh und am Abend eine nicht ganz Handvoll, aber doch Handvoll von Nahrungsergänzungsmitteln, auf die ich voll abfahre. Ich habe das Thema Longevity jetzt für mich ganz neu entdeckt. Keine Expertin, wirkliche Endverbraucherin, also Endkonsumentin. Was es da alles gibt, Julia. Wow. Also wir werden wirklich long, long, long living, Longevity. Wir werden noch lange da sein mit diesen wunderbaren Mitteln, die uns die Wissenschaft heute gibt. Und eines dieser, ja, es gibt ein Ritual, das ich im Winter nicht so ausüben kann. Es ist mein Garten, mein Biogarten. Mhm. Ich brauche die Natur.
Die Natur. Das Grounding.
Ja. Ich komme von Wien mit dem Zug, ziehe mir die Schuhe aus, gehe, mache meine, heute sagt man Grounding-Exercises, früher hat man gesagt barfuß gehen. Ich gehe in den Wald, heute sagt man Waldbaden, ich gehe in den Wald und einfach, ich fahre mit dem Fahrrad. Natur, Ausgeglichenheit mit meinem Liebsten, wirklich einfach gute Zeit verbringen, meinen Eltern. Ich habe das Riesenglück, meine Eltern sind noch da, meine Mama ist 90. Ja, so die kleinen Rituale. Und die Perspektive, die ich habe jetzt auch wirklich, die wunderschöne Arbeit, die ich machen darf, immer wieder kommt das Leben, holt mich mit neuen Projekten ab. Eben jetzt, ich arbeite mit dieser, im Rahmen dieser Verfilmung des Afrika-Stoffes habe ich jetzt eine wunderbare Tätigkeit mit einer, mit dem größten, weltweit größten Nashornschutzprogramm. Da gehe ich raus mit Karen Nunn, der Global Leader, auf das wunderbaren, ganz, ganz tollen Wildschutzprogramm in Südafrika. Wir tun aufklären, Fundraiser-Abende organisieren. Da bin ich jetzt ganz eingetaucht. Also ich habe dann immer wieder Co-Creation with you and the forces, mit Gott. Ich co-kreiere täglich. Und ich bin jeden Tag überrascht, was immer wieder noch Neues auf mich zukommt.
Wunderschön. Musstest du eigentlich etwas verlernen, um richtig in die Heilung zu kommen?
Was für eine tolle Frage. Ja, ja. Das hat aber ganz lang gedauert. Mhm. Das hat lang gedauert. Das nicht so wichtig nehmen lernen.
Auch dich selbst, deine
Gedanken?
Nein,
diese ganzen
oder?
Gedanken. Diese ganzen Selbstidentitäten, diese Ich-Identitäten, die wir so aufbauen. Erfolgreiche Autorin, Geschäftsfrau, frag mich, ja, Mutter. Mhm. Ja, wir haben so Identitäten. Mhm. Und es ist im Buch beschrieben. Die längste Reise, die wir machen können, ist 50 Zentimeter lang. Von hier hierher. Das musste ich verlernen. Glaub nicht deinen Gedanken. Irgendwann einmal ist man in einem Alter, wo man diese Kalendersprüche rauszieht, aber sie passen immer wieder.
Willi, eine Frage, die vielleicht auch nach Kalenderspruch klingt, aber ich finde sie sehr, sehr kraftvoll. Was würdest du denn jetzt deinem jüngeren Ich sagen, wenn du ihm etwas sagen könntest?
Schatzi, komm her. Ich habe dich so fest lieb. Ich bin so stolz auf dich. Es wird alles so, so gut. Es wird so, so gut. Du wirst Leute finden, die dich so, so lieb haben.
Also das, was du auch Eltern, Lehrer, Menschen, die im Umfeld von Betroffenen sind, empfiehlst, in
ja, das ist
Liebe
ein bisschen
zu
schwierig.
Gehen. Und
ja, genau. Ein bisschen schwierig für einen Lehrer, das Kind an die Brust zu nehmen. Ja, in heutigen Tagen muss man ein bisschen aufpassen. Aber auf jeden Fall, ja, diesen jüngeren Ich, das so verzweifelt war, am Ende schließt sich der Kreis immer. Das Leben ist stärker als jede Angst, das Leben ist stärker als jeder Plan. Was zu dir gehört, kommt. Weil der Kalenderspruch so stimmt. Nach dem Loslassen kommt das Zulassen. Das müssen wir auch lernen. Wir dürfen aufhören, da immer an diese Tür zum Glück drücken. Da ist mein Glück, da ist da draußen. Dann mache ich noch einen Retreat, dann mache ich noch, dann lese ich noch ein Buch, dann mache ich noch einen Workshop. Nein, du hörst da auf, weil das Glück will zu dir. Das, die Tür geht nach innen auf, nicht dagegen drücken.
Pull und Push.
Und es kommt zu dir. Es kommt zu dir. Dass ich so in einem Podcast-Studio sitzen kann. Dass ich Menschen Mut machen kann, dass ihr weiter tut und Wissenschaftliche immer weiter in der Wissenschaft dran arbeitet, wie kriegen wir das noch besser unter die Leute, dass so einfach ist. Dich um dich selbst annehmen, Selbstannahme, am Körper ansetzen. Wie gesagt, wir leben in dieser therapieverliebten österreichischen Gesellschaft. Es setzt am Körper an.
Was würdest du dir denn wünschen, dass sich gesellschaftlich im Umgang mit Essstörungen verändert? Nämlich ganz klar verändert.
Ganz klar verändert, das ist eine sehr schwere Krankheit. Die Kinder, die vor 5 Jahren, vor 4 Jahren eine Essstörung im Lockdown aufgezogen haben, eine Mehrzahl leidet heute noch darunter. Das ist nicht so, das kommt und das geht. Das ist wie Alkohol, das ist wie Kokain, nehmt es ernst. Gebt ihnen wirklich immer das Gefühl, du bist in Ordnung. Da geht was mit dir ein bisschen spazieren. Und eins auf jeden Fall mitgeben. Leichtigkeit, Humor. Nimm das Leben ja nicht so ernst. Nimm deine Krankheit nicht ernst. Nimm deine Heilung ja nicht so ernst. Es ist alles in der Leichtigkeit dann. Es flutscht. Wir dürfen in die Leichtigkeit gehen.
Wir sind leider schon am Ende dieser Episode angekommen, aber eine Frage habe ich noch für dich. Was möchtest du, dass Menschen aus dieser Episode mitnehmen von dir? Welche Message möchtest du in die Welt tragen?
Dass egal wo du stehst, was du erlebst, du bist tief geliebt, greif danach, lass es zu, dass du geliebt bist und die Betroffenen, auch die Angehörigen von Betroffenen mitgeben. Es ist heilbar. Ich bin den Weg gegangen. Also wenn es ich kann, dann können es andere auch.
Willi, vielen herzlichen Dank für alle, die dich und auch deine zukünftige Geschichte weiterverfolgen möchten. Wo findet man dich?
Man findet mich auf willibergen.com, auf meiner Website, auf meinem Instagram-Account, auf LinkedIn, Social Media. Mein Buch ist entweder auf der Website oder bei Amazon zu kaufen.
ganz herzlichen Dank, liebe Willi. Ich habe mich sehr über dieses Gespräch gefreut.
Danke herzlich.
Es war ganz besonders, weil du eben alle deine Türen geöffnet hast oder viele deiner Türen geöffnet hast für uns.
Ja.
Und einfach so dermaßen transparent über dich, über deinen Weg und aber auch über dein Soulful Healing gesprochen hast mit uns.
Danke, Julia. Ganz herzlichen Dank.
Ja, diese Geschichte wird vielen Menschen Mut machen. Was bleibt? Heilung ist kein gerader, kein linearer Weg und Stärke zeigt sich oft genau da, wo wir uns erlauben, auch verletzlich zu sein. Willis Geschichte erinnert uns daran, dass der Weg zurück zu sich selbst möglich ist. Schritt für Schritt mit Geduld und mit Menschen, die uns halten. Wenn dich diese Folge berührt oder du auch selbst betroffen bist, du bist nicht allein und Hilfe zu suchen ist ein Zeichen von Stärke. In den Shownotes findest du einige Anlaufstellen. Bis zur nächsten Episode von The Wellbeing Code und sei gut zu dir.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.